Nochmal ein herzliches Willkommen zum vor der Pause letzten Vortrag erstmal im Block Netz. Ich begrüße den Vortraggebenden, begrüße auch alle Besucher und ich denke, wir werden eine Menge lernen und ich übergebe das Wort.
Vielen Dank. Ich habe mir was einfallen lassen, weil ich oft das Problem habe, wenn ich zu weit hinten sitze, dass man die Slides so schlecht sehen kann. Das ist ein Test. Gibt es einen kleinen Link oben rechts, tinyurl.com/wohlnix. Und da werden die Folien hingestreamt und je nachdem, wo ich dann gerade bin, kann man das halt einfach sehen. Sollte auch, also es geht auf jeden Fall auch ohne Account, ist nicht Apple-spezifisch. Genau, also hallo erstmal. Ich halte einen Vortrag über Wohlnix. Das ist ein Tool, das wir beim Flying Circus geschrieben haben, um eigentlich eine relativ simple Aufgabe zu lösen. Und diese Aufgabe lautet, welche Programme, die auf dem NixOS installiert sind, sind potenziell von Sicherheitslücken betroffen. Das ist ein relativ spezifisches Thema. Die Software an sich, das ist, würde ich sagen, eher so im Kontext Operations und Monitoring interessant. Und B, halt NixOS, deswegen frage ich immer ganz gerne am Anfang zwei Fragen. Die erste Frage ist, wer kennt NixOS? Das ist die erste. Erstmal die Hände. Okay. Nicht so viel. Und von denen, die das kennen, wie viele haben das schon ausprobiert? Okay, interessant. Das Gute ist noch, ich habe dann immer eine Slide dabei, die kurz die Buzzwords zusammenfasst, obwohl das sehr schwer ist, weil NixOS ist mehr als nur ein Konzept, es sind mehrere, aber versuchen wir es mal. Ich würde es relativ Freestyle halten. Wir sind nicht so viele, wenn Fragen kommen, einfach fragen, ist okay. Ich werde es dann wiederholen und genau. Genau. Wichtig ist an der Stelle, womöglich, unser Werkzeug, was wir geschrieben haben, ist keine KI. Da ist nicht sehr viel Intelligenz dahinter. Es ist nur der Versuch zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Reihe an Paketen, ich habe Derivations, und welche könnten vom Namensschema bekannten Sicherheitslücken so weit ähneln, dass jemand, der die Expertise hat, sich mit Sicherheitslücken und Programmen auszukennen, das angeht. Also, wichtig ist, womöglich Sicherheitslücken immer im Hinterkopf behalten. Was ist NixOS? Man muss unterscheiden, NixOS besteht aus dem Interpreter Nix. Nix ist eine funktionale, nicht statisch visierte Programmiersprache, die für den Zweck der Paketbildung oder Konfiguration eines Systems explizit entwickelt wurde. Man könnte es als eine Art DSL betrachten. Und das Verhältnis von Nix und NixOS ist, dass Nix läuft auf macOS und auf Linux, kann also parallel zu dem bestehenden Paketmanager installiert werden, hat seinen eigenen Namespace unterhalb von Nix Store, das ist der Pfad. Und dann ist es dafür gedacht, dass man Projekte oder einzelne Programme damit konfiguriert und deployt. Und wenn man NixOS hat, dann wird dieses ganze Konzept noch weiter getrieben, dass das ganze System, also inklusive der Services, des Kernels, der Konfiguration, das ist alles stateless, funktional von Nix konfiguriert wird. Zu den Begriffen. Output Path ist das, was ich vorhin gemeint habe. Bei Nix ist es so, dass wenn ein Programm installiert wird, das kommt alles unterhalb von Nixdoor. Unterhalb von Nixdoor gibt es dann so merkwürdig aussehende Pfade, die so Nix/Nix/Store/Hash-Programm nehmen und dann wie alle ein komplettes Root-File-System haben. Also gibt es dann Bin und Lib und so weiter. Und das ist alles halt recht wild miteinander verlinkt. Das ist unterhalb der Output-Paths. Und dann gibt es noch die sogenannten Garbage-Collector-Routes unterhalb der Nix-Architektur, in der all diese merkwürdig ausschauenden Pfade miteinander verlinkt werden. Derivations ist der Terminus, den man innerhalb der NixOS-Welt gebraucht, wenn man von Programmen, also von Funktionen, die Programme erzeugen, spricht. Das ist deklarativ. Und was so Killer-Features von XOS sind, ist, dass wenn man ein Programm erzeugt, eine Derivation erzeugt, dass sie isoliert funktioniert. Das heißt, man kann rein theoretisch zig Versionen von Postgres oder von Node.js oder von Mongo parallel installiert haben, die sich gegenseitig nicht stören, weil sie sich nicht sehen. Das fängt halt an mit Path Variables, das ist gegen welche Libs etwas gelinkt ist und so weiter. Das ist einer der Argumente dafür. Und das andere ist, dass Rollbacks jederzeit möglich sind. Das heißt, ich kann aus einem Zustand jederzeit auch zurückspringen. Und das andere, was noch wichtig ist, ist die Reproduzierbarkeit. Das heißt, da es deklarativ ist, kann ich die Aussage treffen, wenn die Definition, also die Source-Files, sich nicht verändert haben und ich nichts ausführe, dann bekomme ich immer wieder dasselbe Ergebnis. In Anführungszeichen, weil es gibt immer wieder Leaks innerhalb der Compiler, die das ein bisschen beeinflussen, aber das ist die Idee. Also Reproduzierbarkeit, so Kontext. Ich muss mal kurz den Adblocker ausschalten. Was ich vorhin angedeutet habe, wir machen Operations as a Service beim Flying Circus. Das ist auch innerhalb von Flying Circus entwickelt worden, von mir und von Kollegen. Und was wir eigentlich machen, ist, wir entwickeln eine eigene Plattform und betreuen komplexe Softwareprojekte. Wir haben eigene Infrastruktur, wir hosten das halt selber, aber wir verstehen uns ungern als Hoster, sondern eher, wir haben halt die Expertise, dass wir den Kunden dabei helfen können, was alles notwendig ist, was Monitoring anbelangt, das Deployment, wie redundant man Dinge aufbauen muss. Und ja, unsere Rechenzentrum ist in Oberhausen. Und das ist, also für uns ist das notwendig, das ist ein Service-Kriterium, sagen zu können, ist das jetzt betroffen oder nicht, das ist einfach ein Teil des Service-Level-Agreements. Und die andere Motivation ist einfach unser Community-Anteil. Wir wollen einfach dazu beitragen, dass die Maintainer von NixOS einfach sagen können, ja, wir haben hier einen Bug und so weiter, dass man das halt findet und dass man das ausmerzt. Das sind so die zwei Punkte. Genau. Jetzt aber zu Vonix. Das ist ein Werkzeug, das in Python implementiert und es läuft auf Nix und NixOS. Das heißt, man kann es auch zum Beispiel auf Mac installieren, wenn man keinen Bock auf Brew hat. Homebrew. Kann man alles sich aus der Nix-Welt irgendwie ziehen. Ich finde, wenn man sich mit NixOS auseinandersetzt, ist es immer ein ganz guter Weg, einfach seinen Linux-Laptop oder Apple-Laptop zu nehmen und Nix einfach mal parallel zu installieren und einfach mal auszuprobieren, ein paar Pakete zu installieren, Projekte halt damit anzulegen und ein Gefühl dafür zu bekommen, bevor man dann komplett auf NixOS wechselt, wenn man denn will. Es generiert monitoringfreundliche Ausgaben, die dann zum Beispiel von Sensu aufgefangen werden. Es ermöglicht Whitelisting, weil ich habe ja gesagt, die Trefferraten sind so lala und im Operations muss man halt auch diese Aussage treffen können, ja, kann ich, ist das jetzt gerade ein bekannter Bug, ist der Work in Progress oder manche von den Treffern sind einfach nicht relevant, deswegen ist das Whitelisting notwendig. Gehostet ist auf GitHub und das ist jetzt erstmal so eine Ausgabe von dem Programm. Sind 12 Leute zumindest auf der Präsentation. Es gibt halt zwei verschiedene Modi, wie man Vonix betreiben kann. Das ist nichts spezifisch. Man kann einfach sagen, /system, dann scannt er quasi das, was man halt erwarten würde. Man sagt, okay, ich habe NixOS und ich will halt einfach sagen, der aktuelle Zustand meines Systems ist jetzt X und ist X potenziell betroffen. Das ist der eine Mode. Und der andere, der ist eher für Developer interessant. Der funktioniert so, dass man Vonix einen Pfad übergibt, einen Result-Pfad. Und dieser Result-Pfad ist ein Ergebnis von einer Bildung dieser Derivations. Das heißt also, ich kann jetzt sagen, ich habe zum Beispiel ein Kundenprojekt und da habe ich irgendwie ein Nginx, und ich habe ein Postgres und irgendwie Library XYZ und kann, bevor ich dieses Projekt deploye, zum Beispiel. Einfach sagen, ich lasse mal Vulnix drüber laufen. Man kann das auch automatisiert machen, man kann das über GitHooks anpassen, man könnte das auf Nix.os Deploy machen. Das heißt, ich kann eigentlich eine Aussage treffen, bevor ich ein System live gehen lasse. Gibt es da etwas, wo ich noch nacharbeiten muss? Das ist auch ein Argument, was innerhalb der Nix.os-Community irgendwie sehr positiv aufgenommen wurde. So, das ist eine typische Ausgabe. Das heißt, es gibt einfach alles. Ein Ding. Das heißt, das gibt es direkt ins Terminal aus, wenn man so will. Und das sind jetzt betroffene Derivations. Das fängt halt an mit dem Namen der Derivation. Wenn gegeben, noch die Version und dann der Link zu dem jeweiligen CVE-Report. Und das ist dann irgendwie organisatorisch so, dass das irgendwie automatisiert läuft in unserer Infrastruktur. Und da gibt es einen Prozess, dass das dann jemand einfach auswertet und da fallen dann Tickets raus, dass das dann derjenige behebt und dann geht man halt hin und muss, dann fängt der manuelle Teil an, muss man halt hingehen und sagen, okay, stimmt das nicht, brauche ich einen Patch und so weiter. Außerdem gibt wohl nichts noch in Abhängigkeit von aufgetretenen Fehlern oder eben nicht noch Return Values zurück. Das ist ebenfalls so für Sensu oder Nagios und so weiter, Konsorten relevant. Ich kann halt sagen, ja, ist alles grün oder nee, es ist gerade irgendwie ein Problem da oder es ist etwas Work in Progress, die drei Zustände werden differenziert. So, gehen wir mal rein in die CVEs. Da noch mal eine Frage, wie bekannt ist der Begriff CVE? Wer kennt das? Ja, gut. Das dachte ich mir auch. CVEs würde ich sagen, von all den Terminen, die jetzt aus dieser Security-Welt sind und wenn man sich da nicht so auskennt, der noch am bekanntesten ist. Es gibt da eine Relation zwischen CVEs und NVDs. Das habe ich auch erst durch das Projekt kennengelernt. Also die NVDs sind diese US National Vulnerability Database. Sehr lustig, wenn man auf die Seite geht, wie man das kennt, so typische Sternchen.gov-Seiten mit einem Adler und mit einer Flagge und so. Da denkt man erstmal, will ich nicht anfassen. Aber es ist so, dass tatsächlich ein Gros der Informationen, die über die CVEs ausgeliefert werden, von diesem von Archive kommen, aber dieses NVD noch zusätzliche Metadaten reinpackt. Und diese Metadaten sind interessant für die Weiterverarbeitung der Informationen. Was ein CVE ist, das ist ein riesiger XML-File, die seit 2002 öffentlich verfügbar sind. In diesen XML-Files gibt es eine ganz große Liste an Programm, Packages und Products. Und das ist sehr, sehr interessant, weil innerhalb dieser Products gibt es eine Relation. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, okay, dieses Programm ist in der Version 1.2 auf einem Ubuntu 14.04 in der Konfiguration XYZ betroffen, braucht das ja eine semantische Art und Weise, dass man das deklarieren kann, und das sind diese CPEs. Wir haben im Default das so, dass wir die letzten 5 Jahre scannen. Das einfach hat es mit der Ökonomie einfach zu tun. Man könnte das aber auch, man kann auch bis 2002 zurückgehen. Nur ist unsere Erfahrung, das ist nicht so relevant, beziehungsweise sind da die Matches so gering, weil das alles mehr oder weniger gefixt ist, und wenn ein Programm irgendwie noch Bugs hat, die irgendwie von 2012 drin sind, dann sollte man eh drüber nachdenken, ob das nicht ein bisschen fishy ist. Hier habe ich mal so einen Ausschnitt genommen, ein bisschen zusammengekürzt, weil die sind wirklich ziemlich groß, auch ein sehr guter Test, wenn man so ein XML aufmacht. Also der Atom-Editor kackt da bei mir jedes Mal ab. Und da habe ich wieder Sublime lieben gelernt, weil der passt das einfach richtig schnell. Genau, und besteht im Prinzip aus zig von diesen Entries, immer mit dieser Entry-ID, die man so kennt, fängt er halt immer an mit dem Jahr und dann wird es einfach hochgezählt, welche ID das ist. Das wird auch eben man muss dann da hingehen zu diesen CVE-Leuten und sagen, ja, ich habe da was gefunden, ich muss diese ID beantragen und so. Und dann steht da diese Relation. Und was für uns wichtig ist, habe ich nochmal rot markiert, ist jetzt zum Beispiel diese CPE-Terminus, der sagt, in dem Fall CPE:// A heißt, dass es sich um eine Anwendung handelt. BC ist in dem Fall der Vendor. Vendor ist immer schwierig zu ermitteln bei Open-Source-Projekten, das fällt oft mit dem Programmnamen zusammen. und dann die Version. Ist aber optional, die Version. Das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Genau. So, da haben wir erstmal die Seite geklärt, der CVEs, wie die so strukturiert sind, wo man die bekommt. Und dann das Analoge, nämlich die Next Expressions. Wir wissen ja, dass jetzt nicht so viele Leute damit vertraut sind, aber nur so viel dazu. Die Next Expressions sind eben die Deklaration dafür, wie Programme erstellt werden. Und in dem Fall ist stn.makeDerivation die Basisfunktion, um ein Programm zu machen. Und das oben, was man sieht, sind quasi die Argumente einer Funktion. Das letVersionIn ist ein typisches funktionales Konstrukt für das Binding des Wertes 1.06 an Version und wird mit in den Scope der Funktion übertragen. Das heißt, am Ende steht da eigentlich nichts anderes, außer mache eine Derivation, also eine Ableitung auf Deutsch, wo das Attribut Name den Wert BZ2 minus 1.06 hat. Ich habe es extra so parallel gesetzt, weil das ist das, woran wir uns orientieren. Genau. Und aus diesem Source-File wird ein sogenanntes Derivation-File erzeugt. Das sieht dann so aus. Übersichtlich, ne? Das sind, in dem Nix-Store sind das ganz viele einfache Text-Files, wo diese ganzen Attribute, die wir innerhalb dieser Make-Derivations gesehen haben, als eine Art, ich weiß nicht, wie der Nix-Terminus jetzt dafür ist, aber es sind sozusagen Listen von Tupeln im Python. Also ein Python-Termini. Das haben wir uns zunutze gemacht. Wir benutzen sozusagen die Derivation-Files als Python-Funktion. Wir haben dann eine Klasse geschrieben, die genauso heißt, die derive, und die dann so tut, als wäre sie ein Nix-Interpreter, um dann halt an die Informationen ranzukommen, die ich vorhin rot markiert habe und jetzt grün. Wie gesagt, nochmal zum Rekapitulieren. Wir versuchen, zwischen diesen beiden Informationsquellen, der CVEs und den Derivations, einfach ein Matching herzustellen. Und da muss man halt so ein paar Einstände irgendwie machen. Genau. Der Algorithmus ist, wir cachen die ganzen CVE-Archive, schreiben die in der ZODB, damit es ein bisschen schneller geht. Wir hatten am Anfang echte Performance-Probleme damit und auch Speicherprobleme. Deswegen laden wir die, je nachdem, ob die schon mal runtergeladen wurden, nochmal runter, schreiben die in die ZODB, aktualisieren das. Fangen dann an, die Derivations ebenfalls einzusammeln, in den Store zu schreiben und dann machen wir das Namensmatching. Whitelisting ist super wichtig, weil ich nehme das mal hier vorweg, komme dann nochmal zurück. Kann man leider nicht gut lesen. Es kommen dann eben auch so Sachen wie zum Beispiel irgendwelche Microsoft Access Matches, weil es ungünstigerweise eine Derivation in der NixOS-Welt gibt mit dem Namen Access. Und deswegen muss man diese Whitelisting, also diese Whitelists halt pflegen, wenn man keinen besseren Algorithmus hat. So, jetzt nochmal zurück. Das ist das eine Problem, also Namen sind tricky, aber das Beste im Moment, was wir haben, um das irgendwie zu vergleichen. Außerdem ist es wirklich so in unserem Alltag, dass wir dieses Work in Progress haben. Das heißt, es gibt halt meinetwegen jetzt ein das ist so der Klassiker, OpenSSL. OpenSSL ist gefühlt alle 2 Wochen kaputt in der Sicherheit, im Sicherheitskontext. Und es ist aber manchmal so, dass es geblockt wird. Und da muss man halt wissen, okay, gibt es gerade jemanden, der daran arbeitet, etc., etc. Und dieses Whitelisting haben wir im YAML-File-Format festgelegt, weil YAML hat den großen Charme, finden wir zumindest, es ist noch gut lesbar für Menschen. Also meines Erachtens nach schlägt JSON jede Zeit und ist aber eben auch parsbar. Also diese ganze Python-Welt ist da vorbereitet und ich denke, in den anderen Sprachen ist das auch so. Und was wir da drin machen ist, wir bauen eigentlich 4 Felder oder 5 Felder auf und sagen, okay, dieses CVE zum Beispiel komplett nichts, interessiert uns nicht. Das betrifft unsere NixOS-Welt nicht oder so, das ist der einfachste Fall. Und wir nehmen halt entweder die CVE-Sicht, CVE-Sicht, da sagen wir, Vendor und Product filtern wir, oder wir gehen von der anderen Seite aus ran, dass wir sagen, okay, die und die Expressions mit dem und dem Namen der Version, das interessiert uns nicht. Das heißt, wir haben im Operations die Flexibilität zu sagen, okay, wir wollen entweder die Expression blocken oder das CVE. So, und da bin ich eigentlich auch schon durch und da kann man gerne nochmal diskutieren, falls es Fragen zu diesem spezifischen Thema gibt. Das Entwickeln davon ist ganz simpel. Geht einfach auf die GitHub-Seite, macht sich ein Virtual-End auf Python 3 Basis. Ja? Also die Frage ist, ob wir vorhaben, das mit den Nix-Packages aufzunehmen, ne? Also richtig? Also den offiziellen. Ja, das ist eigentlich die Aufgabe aus... Ja, na dann. Gerne, vielen Dank. Also, hör zu. Genau. Also dann ist es noch einfacher, wenn das dann in den Nix-Packages, also Teil der Nix-Packages ist, dann kann man das einfach über Nix-End, über den klassischen Wege installieren. Ansonsten geht man entweder halt immer auf das GitHub-Repo, auch in Python 3 erzeugt sich im Virtual-Env und führt die Tests aus. Und ja, ansonsten ganz normal Pull-Requests, Ideen sind da immer gerne gesehen. Ja. Die Frage war, ob es mitunter schon vorgekommen ist, ob wir quasi schon gepatchte Programme haben, die dann trotzdem auftauchen. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, ob wir den Fall hatten, weil bei uns ist es getrennt, wir machen halt mal die Entwicklung des Operations, könntet ihr das eher sagen. Aber vom Prinzip her ist es natürlich denkbar. Das ist genau deswegen, habe ich gesagt, das ist tricky an der Stelle, man kann das nicht ausschließen. Wenn es nicht entsprechend markiert ist, es gibt innerhalb der Nix-OS-Derivations gibt es noch keine Meta-Informationen darüber. Es gibt zwar die Möglichkeit, Patches in der Liste hinzuzufügen, das ist möglich, aber es gibt noch keine Meta-Informationen darüber, wie man das zum Beispiel von Debian oder so kennt, wo man sagt, da kommt halt irgendwie ein Plus dran oder dann wird der Paketname verändert. Damit könnte man das ja umgehen, aber, nee, aber das stimmt. Also dieses Problem existiert, aber ich glaube schon, man muss wohl nichts erstmal upstream bekommen, auch von der Akzeptanz her, soweit, dass das alle benutzen. Es gibt ja schon ein Security-Team innerhalb von NixOS. Man muss die davon überzeugen, das zu machen. Und wenn das dann im Einsatz ist, dann ist der nächste Schritt, darüber nachzudenken, ob man dem einfach Metadaten geben kann, um diese Attribute zu sagen, patched und so weiter mitzu verleihen, um das auszuschließen. Ja. Also die Frage ist, wie ist es, wenn man das mit unterschiedlichen Compile-Flags betreibt? Das ist die Frage, wo würdest du das definieren? Also in welchem Sinne? Ja, das stimmt. Also soweit sind wir zum Beispiel in der Denke noch gar nicht gegangen, zu überlegen, okay, das ist ja auch bedingte. Also bedingte ist man schon sein.
Kannst du das nochmal wiederholen? Vielleicht?
Ja. Also die Frage war sozusagen, was ist, wenn irgendwie Sicherheitslücken nur unter gewissen Bedingungen halt auftreten, dass man das irgendwie auch encodieren muss oder können muss. Das ist halt die Frage, also ich denke, es ist definitiv ein Edge Case in dem Fall. Wobei ich dabei jetzt nicht vertraut genug bin damit, wie häufig das nur auf gewissen Plattformen auftaucht und wie man das dann kodiert. Aber was jetzt nicht unüblich ist in der NixOS-Welt, Dinge plattformabhängig überhaupt zu definieren, also zu sagen, ist es Debian, ist es Linux, ist es und so weiter. Also das schon. Das ist ja in den Nix-Expressions dann auch explizit formuliert. Das musst du ja explizit formulieren, weil das sonst nicht bauen würde. Ja. Aber ich denke, das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist wirklich, das natürlich abstrakt zu bekommen und halt, dass man das auch für dieses neu gegründete Nixos Security Team, dass man es das schmackhaft machen sollte. Und ich denke, dass die auch noch 10.000 Ideen haben, was das können sollte. Wenn jemand eine andere Idee hat, wie man das matchen kann, auch natürlich jederzeit offen. Also es muss nicht um den Code sein, wenn da jemand einfach Ideen hat, rein in den Issue-Tracker damit, darüber zu diskutieren, ist schon interessant. That's it. Okay. Gibt's noch? Und sonst noch gerne.
Okay, wenn keine weiteren Fragen sind, würde ich mir schon mal Danke sagen. Danke für den sehr interessanten Vortrag. Vielleicht sagst du, bist du hier noch anwesend, wenn Fragen kommen, wo man dich finden kann?
Ach so, ja. Am besten bei Twitter schreiben. Nee. Einfach jetzt hier einfach runterkommen. Ich werde noch ein paar Minuten hier sein.
Dann danke.
Ding. Ich leite hier nur. Verwendet ihr dann auch sowas wie Check Restart in Verbindung damit?
Was?
Check Restart? Naja, es können ja ein Programm zwar installiert sein in einer neueren Version, aber der Prozess ist noch nicht neu gestaltet worden. Das heißt, der liest noch das alte Image.
Nee, also es geht explizit auf die GC-Roots. Ich weiß nicht, bist du vertraut mit diesem GC-Roots-Thema?
Nee, okay. Also wenn es bei NixOS quasi per Prozess definiert ist, dass da nichts anderes mehr rumläuft, dann ist die Frage nicht so.
Genau, nee, also es ist wirklich so, es gibt dann verschiedene GC-Roots, das sind halt die sichtbaren Programme und das.